Ich habe mal eine Frage mitgebracht, und zwar: Habt ihr schon mal einen oder hast du schon mal einen Traum gehabt oder erlebt, dass so ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen ist? Ich erzähle einfach mal ein Beispiel von heute Morgen von Michelstadt. Da war eine Person, die hat gesagt, sie hat 17 Jahre einen Herzfehler gehabt und sie hat gesagt: Herr, ich wünsche mir einfach geheilt zu sein. Und dieser Traum, auch von dieser Freiheit, der ist in Erfüllung gegangen. Und wir haben es, also ich habe es auch erlebt in dem Gottesdienst, wo sie geheilt worden ist und sie hat keinen Herzfehler mehr heute. Halleluja, das ist doch so cool, oder? Wir haben doch so einen großartigen Gott, einen wunderbaren Gott haben wir. Und jeder Mensch von uns hat Träume, vielleicht sind die manchmal so ein bisschen so verschüttet gegangen, aber was mich auch so begeistert ist, dass Gott Träume hat. Gott hat einen Traum, er hat einen Herzschlag und an diesen Herzschlag, an diesen Traum möchte er uns mit dran teilhaben lassen, weil er ist ein Gott, der, ja, der einfach so uns mit dran teilhaben lassen möchte. Von einem, sage ich mal, Part von seinem Herzschlag, von seinem Traum, habe ich vor 2 Jahren gesprochen oder 1,5 Jahre, das war im März 2021, da habe ich darüber gesprochen, über die größte Hochzeit aller Zeiten. Denn das ist Gottes Herzschlag und sein Traum, der auch bald in Erfüllung gehen wird, dass er, Jesus, der Bräutigam, uns als Gemeinde, sag ich mal, wie Braut und Bräutigam ein Gegenüber ist, dass wir auch ein Gegenüber für Jesus sind. Und das ist total gewaltig. Und wenn wir die Bibel schauen, da sehen wir von vorne bis hinten, sehen wir die Brautthematik. Heute beschäftigen wir uns mit etwas anderem. Und zwar auch ein Traum von Gott ist, dass er nicht ein Gott sein möchte, der ganz weit weg ist. Wir haben hier einen richtig schönen Thron aufgebaut, den ihr jetzt nicht von der Kamera jetzt nicht sehen könnt, aber wir haben da einen ganz schönen Thron aufgebaut. Und Gott ist nicht ein Gott, der ganz, ganz weit entfernt sein möchte, sondern Gott ist ein Gott, der sagt, ich möchte erlebbar sein. Ich möchte ein Gott sein zum Anfassen. Er möchte nicht ganz weit weg sein, sondern möchte mittendrin bei uns wohnen. Und das finde ich so krass und das ist wirklich sein Traum. Er möchte bei den Menschen wohnen. Und wenn wir so mal ganz weit zurückspulen, wenn wir mal zu Adam und Eva gehen, da sehen wir Gott. Und ich mag das mal so aus göttlicher Perspektive einfach so beschreiben. Gott, er hat eine totale Sehnsucht nach uns Menschen. Er hat den Mensch geschaffen in seinem Ebenbild als ein Gegenüber. Und er hat sich gedacht, wow, hey, ich schaffe jetzt Adam und Eva als ein Gegenüber, mit denen ich Freundschaft haben möchte, mit denen ich Austausch haben möchte. Ja, den ich auch, er war ja damals immer, ist er in der Kühle des Abends gekommen und er hat ihnen einfach Dinge erklärt. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt und es war total gut. An einem Tag ist aber was ganz Schlimmes passiert, etwas richtig Schreckliches. Ich glaube, viele von euch oder viele von uns wissen, was da passiert ist. Und zwar lesen wir das in 1. Mose 3, Vers 8. Da lesen wir: Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Also so, wie es immer war. Es war so, wie es immer war. Gott hat sich gefreut. Wow, die Menschen. Ich mag jetzt wieder Gemeinschaft einfach mit ihnen haben. Aber was war bei Adam und Eva passiert? Sie haben sich von Gott, sie haben ihm, sage ich mal, misstraut. Sie haben sich verführen lassen von der Schlange. Und sie haben, ja, der Sündenfall ist einfach passiert, ne? Sie haben einfach Gott misstraut. Und es ist wie eine Trennung, wie eine Mauer zwischen Gott und den Menschen gekommen. Und was ist passiert? Da steht es, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Also es war dieser Traum von Gott, der schien wie zerplatzt zu sein. Er hat sich gewünscht, oh, ich mag bei den Menschen wohnen und dieser Traum ist wie zerplatzt. Aber das Coole ist, direkt am Anfang sagt er schon: Ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung und eines Tages wird es wirklich eine Lösung für dieses Problem geben. Eines Tages wird es eine Problemlösung dafür geben. Und wir sehen dann so in den laufenden Generationen, da sehen wir, dass die Menschen sich immer mehr von Gott entfernt haben. Klar, es gab noch so kleine, positive Beispiele wie Henoch, aber die Menschen haben sich eigentlich immer mehr von Gott entfernt und wir sehen, dass Gott dann gedacht hat, okay, ich möchte jetzt etwas Neues starten. Ich möchte was Neues starten und zwar mit Abraham. Er hat sich dann Abraham genommen, es war, sage ich mal, auch nur eine Person erstmal, aber er hat sich gedacht, ich möchte mit Abraham was Neues starten, weil ich möchte ein Volk haben. Ich möchte nicht nur bei einer Person sein, sondern ich möchte bei einem ganzen Volk wohnen. Wir sehen dann diese Linie. Ich reiße es mal kurz so an. Abraham, Isaac und Jakob. Und jeden Einzelnen offenbart sich Gott einfach ganz neu auch. Und Jakob, der wird ja später dann auch Israel genannt, also der Stammvater, sage ich mal, von den Söhnen Israels, von dem Volk Israel. Und wir sehen, dass sie in Ägypten sind, sie vermehren sich, sage ich mal, ne? Das sind ganz viele Leute auf einmal, über die, wie viel waren es, 430 Jahre, die sie unten in Ägypten waren. Und zum Schluss sehen wir, dass sie in Sklaverei sind, unter der ägyptischen Herrschaft. Und Gott, er sagt, ich rette sie mit starker Hand. Das, was kein Mensch tun konnte, das hat Gott getan. Er hat sie mit starker Hand gerettet. Und die Frage ist, warum hat er sie gerettet? Hat er sie einfach so gerettet, damit es euch jetzt einfach so gut geht und alles? Ja, natürlich auch, dass es ihnen besser geht, weil unter Gottes Herrschaft geht es uns immer besser. Halleluja, stimmt's? Aber er hat einen Herzschlag gehabt. Er hat eine Sehnsucht gehabt, diesen Traum zu verwirklichen, nämlich, dass er unter seinem Volk wohnen kann. Und jetzt kommt das Spannende. In 2. Mose 19, Vers 6a, ich sage es nochmal, 2. Mose 19, Vers 6a, spricht Gott als Vater ihnen diese Identität zu. Er sagt, und ihr, sprich das Volk Israel, ihr sollt, und beim Hebräischen sollt heißt ja immer, steht im Grundtext eigentlich werdet, ne, das meint werdet, ihr werdet mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Gottes Herzschlag war, dass sie ein Königreich von Priestern waren und nicht nur Einzelne, wie jetzt zum Beispiel Mose, du bist jetzt ein Priester, nein, sondern ihr, ne, als Volk, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und wenn wir jetzt mal so an Priester denken, manchmal denken wir jetzt so, okay, Priester, was haben die gemacht? Die haben halt Opfer gebracht, die haben auch viele Sachen, Dienste getan, die, sage ich mal, mit der Wohnung Gottes oder die auch generell im Tempel oder sonst wo, wo die heilige Stätte ist. Die haben halt da ganz viele Sachen gemacht. Aber manchmal, geht mir jetzt zumindest so, manchmal vergisst man dann, dass ein Priester ja auch jemand ist, der ein Vermittler auch ist. Ein Priester ist ein Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Wir haben ja später, sehen wir auch, gibt es einen Hohepriester, der Jesus heißt. Ne? Der ist der höchste Priester von allen. Ne? Aber es sind Vermittler, ein Priestertum ist ein Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Und das heißt, um Vermittler zu sein, muss man beide Seiten kennen. Stimmt's? Ich meine, das Menschliche kennen wir sehr gut. Ne? Auch die damals, die haben das Menschliche sehr gut gekannt. Aber das Göttliche, das ist manchmal so ein bisschen, okay, ja, wie tickt denn jetzt Gott? Was gefällt ihm denn und was gefällt ihm nicht? Na, wie geht denn das? Und das sollte ein Priester feststellen. Und ein Priester, das war eigentlich, was Gott da gesagt hat, war eine Einladung. Hey, ich möchte, dass nicht nur einer mich kennenlernt, sondern dass jeder Einzelne mich kennt. Jeder Einzelne auch von uns, dass jeder Einzelne mich kennt, dass nicht einer sagt, hey, komm, guck mal, so und so ist Gott, sondern dass jeder wirklich eine Offenbarung hat von Gott. Das war sein Herzschlag da drin. Wie entscheidet sich jetzt das Volk? Der Showdown kommt, wir gehen an den Berg Sinai, Gott offenbart sich wirklich gewaltig, wow, ja, also mit Donner, mit Schofarhörnern und allem. Das lesen wir in 2. Mose 20, Vers 18 bis 19, also kurz darauf nur, da lesen wir, als das ganze Volk den Donner und die Flammen wahrnahm, also Gott hat sich richtig krass offenbart, das Dröhnen des Schofar und den rauchenden Berg, da zitterten sie vor Angst und sie hielten sich fern. Zu Mose sagten sie, rede du mit uns, wir werden auf dich hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Krass, gell? Wir sehen Gottes Traum, mitten bei seinem Volk zu wohnen. Das schien wieder so in weite Ferne gerückt zu sein, weil er wollte doch bei allen sein. Er wollte doch alle, hey, jeder Einzelne, dass jeder Einzelne ihn hört, dass jeder Einzelne dieser Priester ist vor ihm. Aber Gott hat dann jetzt nicht gesagt, okay, gut, wenn ihr mich jetzt nicht wollt, dann seht mal zu, wie ihr so zurechtkommt. Nee, Gott ist immer so jemand, ach, ich bin einfach so begeistert, wie unser Gott ist. Ne, er sagt jetzt nicht, ach, jetzt bleibt mal da, sondern er schaut, okay, wie kann ich jetzt trotzdem sie einfach mit reinnehmen in diesen coolen Plan, den ich für sie habe. Und wir sehen, dass sie dann, dass er sich einen Stamm auswählt, nämlich den Stamm Levi. Und dieser Stamm bekommt sozusagen das Priestertum. ne, mit all diesen Sachen, was ich jetzt vorher aufgezählt habe, alles, was mit dem Haus Gottes zu tun war. Und er zeigt auch Mose ganz genau, wie das Haus Gottes aussehen soll. Also sprich diese Stiftshütte, die auch Wohnung Gottes manchmal genannt wird. Ja, also wie das Wohnzimmer Gottes. Wie sieht es aus? Mose hat es genau nach diesem Abbild gemacht. Und dann war es so, dass Gott halt dem Levi dieses Priestertum gegeben hat. Wir sehen dann bei diesem Zelt, dass in dem Zelt gab es ein Heiligstes und es gab ein Allerheiligstes. Die Serena hat ja vor ein paar Wochen auch darüber gepredigt, sein Opfer reicht aus, ne, wo auch ist noch mal so, wo sie das auch nochmal so erklärt hat, da könnt ihr das auch nochmal nachschauen auch. Ich mag jetzt nur so ganz kurz sagen, in dem Allerheiligsten, da war die Bundeslade drin. Und die Bundeslade, das war, sage ich mal, wie so ein goldener Kasten mit vier Stangen, dass man sie auch tragen konnte. Das durften nur die Priester tragen und auch nur bestimmte von den Priestern durften diese Bundeslade tragen. Und oben waren die Cherubim, das sind die Engel. Und es war, Mose hat es ja gesehen und es war sinnbildlich einfach für diesen Thron Gottes. Und über dieser Bundeslade hat Gott sich einfach manifestiert. Er hat seine Herrlichkeit da offenbart und er hat es dann auch gesagt, das steht in 2. Mose 25, 22, dort über der Deckplatte der Bundeslade werde ich dir begegnen. Du wirst meine Stimme zwischen den beiden Cherubim hören, meine Anweisung für die Israeliten. Und wir sehen das immer wieder dann auch, ja generell auch bei dem Zelt, bei dieser Wohnung, dass Gott sich dann gezeigt hat in einer Feuersäule bei Nacht, in einer Wolkensäule bei Tag. Und immer wenn die Wolkensäule sich aufgehoben hat, ne, so, und weitergegangen ist, dann wussten die Israeliten, hey, wir gehen nicht hier alleine durch die Wüste, sondern wir gehen, Gott geht mit uns. Gott geht mit uns. Und sie haben sich immer daran orientiert, hey, wo geht denn jetzt Gott lang? Wo geht praktisch sein Geist? Ne? Wo geht er jetzt lang? Und dementsprechend sind sie dann auch gegangen. Cool, oder? Das ist richtig stark. Und später sehen wir das auch dann auch bei Josua, wo Josua das Volk in das verheißene Land führt. Da sehen wir, dass die Priester die Bundeslade tragen. Das steht in Josua 3, Vers 3. Und da steht, sobald ihr seht, dass die Lade Jahwes, die Lade eures Bundes mit Gott, von den Priestern aus dem Stamm Levi getragen wird, dann brecht auf und zieht hinter ihr her. Ne, das heißt, die sind dann als Beispiel in den Jordan gegangen mit der Lade und dann hat Gott den Jordan geteilt und dann sind sie trockenen Fußes rübergegangen. Ist doch krass, einfach weil Gott eine Sehnsucht hat, hey, ich möchte bei meinem Volk wohnen und ich möchte mich ihnen zeigen, wie ich wirklich bin. Jetzt ist es natürlich so, später sieht man auch, dass es im Tempel auch sichtbar wird, ne, dass Gottes Gegenwart auch im Tempel sichtbar ist. Und dass er mitten, sage ich mal, schon unter seinem Volk wohnt. Und dennoch sehen wir, dass es einfach Grenzen hatte. Ich mag noch mal ganz kurz auch was so generell dazu sagen. Wenn Gottes Gegenwart mit dem Volk Israel war, da hat es wirklich einen richtig hammermäßigen Unterschied gemacht. Es hat einen krassen Unterschied gemacht, weil Gott hat eine Sehnsucht gehabt. Er hat gedacht, hey, das war ja nicht nur so, dass das Volk Israel gesegnet wurde, damit sie einfach gesegnet waren, sondern Gott hatte einen Wunsch, hey, ich möchte mir dieses Volk aus, damit andere Völker drumherum sehen, hey, krass, wow, Gott wohnt da. Dass Gottes Gegenwart so krass auf ihr Leben abfährt, dass andere Völker sagen, hey, da wohnt Gott, dem möchte ich auch nachfolgen. Ist doch krass, oder? Ich finde es einfach so, es ist wirklich gewaltig. Und diese Zeichen, sage ich mal, wenn Gottes Gegenwart da war, in ihrer Mitte, dann war es so, mal als Beispiel, sie waren versorgt, als sie die ganze Zeit in der Wüste umhergegangen sind, ne? 40 Jahre in der Wüste, was lesen wir? Kein einziges Kleidungsstück, nichts ist zerschlissen, ne? Das war alles top. Von den Kleidern, ist doch mega krass. Ne, manchmal bei uns, ne, wenn wir manche Sachen tragen, ne, das geht vielleicht innerhalb von 5 bis 10 Jahren, da hat man da nicht mehr so viel davon, oder? Ne, wenn du jetzt, ich meine, die haben ja jetzt auch nicht so viele Sachen gehabt, ne, aber ist doch krass. 40 Jahre und es ändert sich nichts. Was war noch? Es heißt, kein einziger war krank unter ihnen. Ist es nicht auch heftig? Kein einziger war krank unter ihnen, weil die Gegenwart Gottes einfach so stark unter ihnen war. Dann auch noch was ganz mega krasses, sie hatten Sieg über ihre Feinde. Und die Feinde hatten wirklich Furcht, die hatten Angst vor ihnen. Und wo sie hingegangen sind, die sind ja sogar gegen Riesen gegangen, ja, das waren Herausforderungen, die man menschlich gesehen, ja, was will man gegen Riesen machen, ne? Aber sie wussten ganz genau, wow, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns und sie sind da siegreich durchgegangen. Sind da richtig siegreich durchgegangen. Nicht, weil sie so cool waren oder weil sie so mega heilig waren. Nee, sie haben oft so viele Sünden oder so viel sind sie an dem Weg vorbeigegangen. Aber weil Gottes Gegenwart mit ihnen war und weil sie auch, gerade auch Josua und Mose, weil sie einfach gemerkt haben, hey, das müssen wir bewahren. Wir müssen das bewahren, dass diese Gegenwart Gottes, ja, dass es unser Kostbarstes ist, dass es unser Wertvollstes ist, was wir haben. Das müssen wir bewahren. Dann sehen wir aber in der Großteil der Geschichte von Israel, klar gibt es manchmal noch so ein paar Highlights, ne, wie jetzt David oder auch andere, die gottesfürchtig auch gelebt haben, aber den Großteil der Geschichte von Israel sehen wir eigentlich, dass die Menschheit wirklich versagt. Ne, die Menschheit versagt, auch diesen Traum Gottes weiter zu transportieren, diesen Traum Gottes auch auf sein Herz zu nehmen und ja, einfach diese Gegenwart Gottes, dass das wirklich das Kostbarste ist, was sie haben. Und das haben sie einfach preisgegeben für etwas, was total billig war. Ne, für irgendwelche Götzen. Und das ist krass. Und jetzt denken wir, Mann, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ne, wie geht's weiter? Wie, was hat Gott jetzt vor? Was hat Gott jetzt vor, damit sein Traum in Erfüllung geht? Und wir sehen, wenn wir ins Neue Testament reingehen, dass ein gewaltiger Shift jetzt kommt. Jetzt kommt etwas richtig Cooles. Vorher, sie mussten zu einem Tempel gehen, der fest an einem Ort war. Gut, die Stiftshütte, die war zumindest beweglich, ja. Aber sie mussten trotzdem an einen Ort gehen. Jetzt im Neuen Testament kommt etwas Neues. Seid ihr gespannt? Im Neuen Testament ist es so, dass Jesus, der Sohn Gottes, er kommt auf diese Erde. Er, der Gott ist, er kommt hier und wird Mensch. Und er legt praktisch seine Göttlichkeit, und Gott zu sein heißt ja auch, er kann überall sein, er legt es ab und er sagt, hey, ich nehme jetzt diesen menschlichen Körper an und ich bin jetzt einfach hier, ne, an einer Stelle, sprich jetzt damals in Bethlehem zum Beispiel, ne, oder dann später in Nazareth und so weiter. Ja. An einem Ort war er fest. Es war nicht so, wie er ja alle in alle Ewigkeit war, er hat ja alles mitbekommen. Das ist ja mega krass. Und er hat sich jetzt aber auf einen Körper beschränkt und hat gesagt, Mann, ich habe eine Sehnsucht, dass die Menschen wirklich sehen, wie ist Gott der Vater? Und dann heißt es über Jesus selbst, dass Leute gesagt haben, hey, wow, da ist wirklich dieses Zelt Gottes, da ist diese Wohnung Gottes, Gottes Herrlichkeit unter uns, wenn wir Jesus anschauen. Das steht in Johannes 1. Die haben wirklich was gemerkt, wow, da bei Jesus ist wirklich was anders. Und das ist passiert damals, als er 30 Jahre alt war und er im Heiligen Geist, also er erstmal getauft worden ist und er danach im Heiligen Geist getauft worden ist, dann, wow, da ist wirklich was Krasses passiert einfach. Und wir lesen das, nur mal ein Beispiel davon, lesen wir in Markus 5, Vers 25 bis 30, wo wir wirklich sehen, wie Gottes Präsenz, die Präsenz, diese Gegenwart des Heiligen Geistes, wie krass die Menschenleben verändern kann. Ich bin da so begeistert und ich mag uns, jeden Einzelnen von uns, ich mag uns einladen, dass wir uns wirklich ausstrecken nach diesem Gott. Nach diesem Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Amen. Amen. Also, wir lesen in Markus 5, Vers 25 bis 30, da ist eine Frau, die hat jahrelang Blutfluss, die hat jahrelang eine Krankheit gehabt und die ist schon richtig frustriert. Wie geht's mit ihr weiter? Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen, hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Und ich mag das dir zusprechen, wenn du vielleicht auch irgendwo einen Punkt hast, egal ob es jetzt körperliche Dinge sind, ob es seelische Dinge sind. Gott ist nichts unmöglich, wiederherzustellen, zu heilen und zu befreien. Amen. Oder auch für Leute, die du auf dein Herz trägst, wo du sagst, oh, ich wünsche mir wirklich einen Durchbruch für diese Person. Nimm das mit, nimm es wirklich mit, einfach, dass du sagst, ja, Herr, und du bist der Gott, der heilt, du bist der Gott, der rettet und befreit. Wie geht es jetzt mit dieser Frau weiter? In Vers 27 lesen wir, diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Vers 28, Denn, sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Sie wusste ganz genau, krass, Gott ist so, Jesus ist Gott zum Angreifen. Er ist wirklich Gott zum Angreifen. Wenn ich diesen Jesus berühre, dann werde ich gesund. Dann wird etwas in meinem Leben sich verändern. Und das ist einfach mega krass. Wie war es jetzt? Wie ging es weiter? Und wirklich, als sie ihn berührt hatte, wirklich im selben Augenblick hört ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihren Leiden geheilt war. Krass. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Ist doch krass. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus, das wird ja auch so berichtet im Markus-Evangelium, da waren Tausende bis Zehntausende von Menschen. Das waren Menschenmassen, die auch um ihn herum immer einfach, das war wie noch viel, viel krasser als heute irgendwelche Popstars. Ja? Das war so mega krass. Das muss man ja auch mal hochrechnen von der Bevölkerungsdichte und alles. Ja? Dass wir heute, dass Millionen Menschen auf der Straße wären. Ja? Die würden sich alle drängen um Jesus, nur um mit ihm zusammen zu sein, um ihn zu erleben. Und was sagt jetzt Jesus? Wer hat mein Gewand berührt? Später sagt dann einer von den Aposteln, hä, hier sind so viele Leute, was meinst du da? Aber Jesus wusste genau, wow, wie krass. Da ist jemand gekommen und der hat mich berührt, aber nicht nur einfach berührt, sondern der hat mich im Glauben berührt. Im Glauben. Und so ist es auch alles, was wir mit Gott erleben, das geschieht im Glauben. Es geschieht im Glauben, dass wir wirklich uns ausstrecken, auch hier mit unserem neu gemachten, wiedergeborenen Geist und dass wir sagen, Herr, und ich möchte dich jetzt berühren. Ich möchte dich jetzt berühren und ich mag dich einfach erleben. Ich mag dich erleben, weil du ein wunderbarer Gott bist. Jesus hat es erlebt. Was war auch noch? Markus 3, Vers 10. Weil er, nämlich Jesus, so viele heilte, drängten sich alle, die ein Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Und jetzt in Markus 6, 56 steht, in allen Dörfern, Städten oder Einzelhöfen. Das ist doch cool, das macht uns Mut. Ich habe heute Morgen auch im Odenwald gesagt, in allen Dörfern, Halleluja. Hier muss ich sagen, in allen Städten oder auch Einzelhöfe, keine Ahnung, ob jemand hier auf dem Hof lebt. In allen Einzelhöfen, in die er kam, da legten sie die Kranken ins Freie und baten ihn, sie nur die Quaste seines Obergewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Also sie wollten hier die Quaste, also sprich den Saum, sage ich mal, was hier so umgenäht ist, die wollten das einfach berühren jetzt von seinem Gewand und sie wussten, hey, wenn ich Jesus berühre, dann berühre ich Gott. Dann berühre ich Gott und dann verändert sich etwas in meinem Leben. Und das wussten sie. Und lass uns das mal gemeinsam sagen, das ist doch mega krass. Da steht, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Und Heilung ist ja sozo im Griechischen, das heißt ja immer heilen, wiederherstellen, befreien. Und das ist doch so cool. Egal was du oder was vielleicht auch in deiner Familie ist, diese eine Berührung mit Jesus verändert wirklich alles. Das ist so gut. Und das ist so krass, wenn wir uns das vorstellen. Es hat sich wirklich so herumgesprochen damals, dass die Gegenwart Gottes so krass auf Jesus, die Gegenwart des Heiligen Geistes so krass auf ihm war, dass die Menschen gesagt haben, wow, hey, da ist wirklich sowas krass anderes im Vergleich zu dem, was uns die Schriftgelehrten oder andere von den religiösen Oberhäuptern uns die ganze Zeit sagen. Da ist sowas krass anderes. Und das haben die gemerkt und sie sind scharenweise rausgeströmt. Scharenweise. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich bin da so begeistert, ich würde, wenn ich im Himmel bin, dann mag ich auch das sofort sehen, die ganzen DVDs und alles, das alles mal nachschauen, die ganzen Wunder. Das heißt ja auch in Johannes, er hat so viele Wunder getan, das würde die ganzen Bücher nicht füllen. Warum? Er tut ja heute noch Wunder. Wenn man all die Zeugnisse allein aufschreiben würde, was wir alles erlebt haben, hey, das ist ja mega krass. Und aber jetzt ist es so, wenn wir das mal so betrachten, Jesus, er hatte diesen Körper, er wurde aber ja dann auch gekreuzigt. Jetzt ist er ja nicht mehr hier mit diesem Körper hier auf dieser Erde. Stimmt's? Jetzt mit so einem Körper. Aber was ist denn jetzt, heißt es jetzt, okay, jetzt haben wir halt Pech gehabt, jetzt wohnt halt Gott nicht mehr unter uns? Nein, sondern Gott hat noch was viel, viel Krasseres gemacht, dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und auch jetzt zur Rechten des Vaters einfach im Himmel sitzt. Er hat noch was viel, viel Krasseres gemacht. Und die Bibel spricht sogar davon, dass es ein Geheimnis ist. Seid ihr bereit, dieses Geheimnis zu lüften? Gemeinsam? Steht in Kolosser 1, Vers 26 bis 27. Da heißt es, es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Also es war das bestgehüteste Geheimnis überhaupt. Gott hat es nicht den Engeln gesagt, ne, das steht auch an einer anderen Stelle in der Bibel, und er hat es auch nicht den Dämonen gesagt, ne, weil sonst wäre was anders passiert. Und auch nicht den Menschen, vielleicht nur so in Umrissen. Ja, also es war mega krass, ein richtig behütetes Geheimnis. Aber er hat es jetzt enthüllt, vor 2000 Jahren. Und wir dürfen damit einstimmen und einsteigen und sagen, ja Herr, das ist gut. Er hat es enthüllt, genau das seit Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, das heißt seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Sind die heute Abend Heilige? Amen, Halleluja. Genau, und seinen Heiligen wollte er das zeigen. Was wollte er uns zeigen? Diesen Reichtum. Wow, und wie sieht dieser Reichtum aus? Vers, genau, die zweite Hälfte von dem Vers. Da steht, denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Genau, da ist es nicht nur für Israel, sondern für die Nationen. Das heißt, er hat alle Menschen dieses Geheimnis, will er das zeigen. Und dieses Geheimnis ist, das ist Christus. Halleluja, der in euch lebt. Christus in uns. Und eure Hoffnung, er ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ne? Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das ist das Geheimnis. Und das ist so gewaltig. Ne? Wir müssen uns das vorstellen. Hey, vorher der Feind, der wusste ganz genau, die Gegenwart Gottes war so stark auf Jesus, dass wirklich scharenweise Menschen, die wurden vom Teufel wirklich befreit. Und die sind unter die Herrschaft Gottes gekommen. Aber Jesus war auf einen Punkt beschränkt. Ne? Er hatte ja einen Körper. So, jetzt hat der Teufel gesagt, so, wir bringen diesen Jesus zur Seite, der muss weg, der bringt uns zu viel Unruhe. Ne? Das hat er ja dann auch, sage ich mal, den ganzen Machthabern ins Ohr gelegt. Das lesen wir hier zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 7 bis 8. Ich umreiße das jetzt nur mal so ein bisschen. Und selbst die Machthaber, die Mächtigen, aber genauso die Dämonen und die Mächte und Gewalten, die wussten das nicht, weil sie haben gedacht, so, dieser Jesus muss weg. Und wenn sie aber gewusst hätten, was dadurch passiert, dass Jesus in jedem einzelnen Gläubigen, auch wenn wir das jetzt mal betrachten, auf die ganze Welt bezogen, in Millionen, ich schätze mal Milliarden von Menschen, wenn sie alle wiedergeboren sind, das kann man jetzt so statistisch schlecht erfassen, aber halt in mehreren Millionen von Leuten lebt Jesus jetzt hier drinne. Das ist doch so eine krasse Revolution. Und das ist ja nicht nur, dass es so statisch ist, ah okay, gut, Gottes Gegenwart wohnt jetzt hier drinne, sondern er möchte ja durch uns in diese Welt hineinfließen. Und das ist doch, das ist so gigantisch. Und wenn der Teufel das gewusst hätte, hier steht es ja in Korinther, keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt, denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Aber er wusste es nicht. Und das ist so cool. Und deswegen ist Jesus jetzt in uns. Und er breitet sich und möchte in uns wohnen und sich auch durch uns ausbreiten hier in diese Welt, dass sich sein Traum erfüllt. Wie geht es weiter, wenn wir jetzt mal reinschauen? In 1. Korinther 3, Vers 16, da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, in jedem Einzelnen von uns, die wir Jesus aufgenommen haben und vom Heiligen Geist erfüllt wurden, da lebt ja, Jesus hier drin. Da lebt Jesus hier drin und das ist so gut. Und die Frage ist jetzt, wie wirkt sich das jetzt aus? Wie wirkt sich das aus, wenn wir das mal auch bei den Urchristen betrachten? Wie hat sich das damals ausgewirkt, als der Heilige Geist sie erfüllt hat? Seid ihr bereit? Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 19. Da sehen wir mehrere Punkte. Da ist es in Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel ließ Gott viele Zeichen und Wunder unter den Leuten geschehen. Das heißt, das allererste Zeichen davon, dass Gott nicht nur auf einem Menschen, sondern auch unter einer, auf mehreren Menschen einfach in einer Gemeinschaft Wohnung nimmt, ist wirklich, das erste Zeichen ist das Zeichen und Wunder geschehen. Das ist also eins von diesen sichtbaren Zeichen. Was ist ein zweites? Da heißt es, und alle Gläubigen waren eines Sinnes. Das war nicht so, ich denke das, du denkst das. Nee, sie hatten einen Herzschlag. Sie wussten ganz genau, wow, und ich möchte Gottes Reich bauen. Ich möchte, dass sein Reich sich ausbreitet und ich möchte, dass mein Vater und dass Jesus geehrt wird. Das war ihr Herzschlag da drin. Es war wirklich das Evangelium rauszutragen und dass das Haus Gottes groß wird. Das war ihr Herzschlag. Und deswegen waren sie eines Sinnes, weil sie wussten, hey, wir gehen auf dieses Ziel zu und das machen wir gemeinsam. Ist doch gewaltig, oder? Nummer 3. Genau, da steht noch, und sie trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle Salomos. Nummer 3 heißt jetzt, von den anderen aber wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Das heißt, wie auch damals bei den Feinden, die Furcht hatten, weil die Gegenwart Gottes einfach so stark war, ne, bei Israel und den Feinden, so war es auch bei ihnen. Die anderen, sie hatten Furcht, ne, da war Ehrfurcht vor Gott. Nicht, weil die Christen einfach so mega toll waren, nee, sondern weil Gottes Gegenwart einfach so krass da war und sie sich ihm natürlich auch zur Verfügung gestellt haben. Ne, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, ne? Aber das ist doch stark. Das ist wirklich stark. Das war das Dritte. Das Vierte, das Volk jedoch sprach lobend über sie. Sie hatten Gunst beim Volk, weil diese Gegenwart Gottes, die waren so eingetaucht in dieser Gegenwart, dass, ja, egal ob es jetzt, wir lesen ja später dann auch, dass es Witwen, Speisungen gab, dass sie soziale Sachen gemacht haben, dass sie einfach da geguckt haben, dass ihnen die Mitmenschen, ihr Nächster war ihnen nicht egal. Und deswegen hatten sie Gunst beim Volk. Deswegen wurden sie sogar gelobt. Ist doch krass. Und Nummer 5. Und von solchen, die an den Herrn glaubten, kamen immer mehr dazu Scharen von Männern und Frauen. Wow. Das heißt, dass Menschen, die wurden aufmerksam und die haben sich bekehrt. Und das ist doch stark. Nummer 6. Es kam so weit, dass die Leute krank auf die Straßen brachten. Kommt uns das nicht bekannt vor? Dass die Leute Kranke auf die Straßen brachten und dort auf Betten und Matten legten und sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Und selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte herbei, die dann alle geheilt wurden. Alle, da können wir mal so fett unterstreichen, alle geheilt wurden. Das ist doch stark. Dieses Maß an Gegenwart Gottes, und das ist auch so mein Wunsch, Herr, dass wir wirklich nicht zulassen, dass wir den Heiligen Geist betrüben oder dass wir irgendwie, dass wir einfach merken, hey, Heiliger Geist, was ist dir denn wohlgefällig? Was ist denn dem Vater und Jesus wohlgefällig? Und dass wir das nicht zulassen, auch in unser Herzen, dass irgendwelche weniger wichtigen Sachen oder unwichtigen Sachen die Nummer 1 werden. Versteht ihr, was ich meine? Sondern dass wir wirklich sagen, nee, Jesus, deine Gegenwart, das ist das A und O, das ist das Allerwichtigste. Ohne deine Gegenwart, da macht das alles keinen Sinn, weil es ist seine Gegenwart, die uns auszeichnet. Es ist seine Gegenwart. Und das Krasse ist, dass es nicht dabei bleibt, ah ja, da passieren Heilung und Wunder. Das Maß von Gottes Gegenwart ist da sogar noch stärker geworden. Da musste allein nur hier der Schatten, ne? Stellt euch das mal vor, du gehst irgendwo vorbei und dein Schatten berührt nur jemanden und allein ist ja nicht der Schatten, sondern es ist einfach, weil die Präsenz des Heiligen Geistes so krass auf jemanden drauf ist, dass einfach Menschen geheilt werden. Das ist doch gewaltig. Ne? Nicht mehr, dass jemand den anderen berührt. Ne? Herr, segne ihn und ich bete jetzt für Gesundheit einfach, dass Krankheit jetzt verschwindet. Das musste der Petrus nicht mehr machen, sondern einfach nur so vorübergehen und es sind Zeichen und Wunder geschehen. Das ist doch krass. Und ich muss sagen, mir macht das Hunger, weil ich weiß, das ist jetzt gar nicht schlimm, sondern das ist was, wo der Heilige Geist uns auch einlädt und sagt, hey, ich möchte wirklich, weil es geht auch nicht in erster Linie um die Wunder. Ich habe es auch heute Morgen in Michelstadt gesagt, es geht nicht in erster Linie um die Wunder und all diese Auswirkungen, wir schauen uns gleich nochmal an, was da für Auswirkungen waren auch noch, aber es geht nicht um die ganzen Auswirkungen, sondern es geht primär erstmal darum, hey, es geht um Gottes Gegenwart, es geht um ihn, es geht darum, dass wir an seinem Herzen sind, dass wir ganz nah bei ihm sind, dass wir Freunde und Freundinnen Gottes werden. Es geht nicht um die Resultate, es geht nicht um seine Hand, sondern es geht um sein Herz. Amen. Ja. Dann, lass uns mal weiterlesen. Was ist dann passiert? Vers 17 bis 19 lese ich noch kurz. Der Hohepriester und die ganze Partei der Sadduzäer, die auf seiner Seite stand, wurden eifersüchtig. Wenn Gottes Gegenwart kommt und stärker kommt und wirklich alles durchdringt, weil das ist normal. Ich habe das auch erlebt, wo ich zu Jesus gekommen bin, wo er mein Leben berührt hat und mein Leben wirklich verändert hat. Da habe ich gemerkt, da kam einfach Widerstand. Ne? Der Teufel hat keinen Bock, wenn wir in den Wegen von Jesus laufen. Stimmt's? Ne? Er hat wirklich gar keinen Bock darauf. Ne? Und deswegen, wenn wir da drinnen laufen, da kommt Druck und Widerstand. Ich weiß, wie ich damals, wie Leute sich da hintenrum getuschelt haben, sich gegen mich da gewendet haben oder wie ich auch manchmal dann Leute, ne, die dann mit mir mich angerufen haben und ich ihnen einfach nur von erzählt habe, einfach was ich erlebt habe. Ne? Das ist einfach so krass. Ne? Und ich dann manchmal musste ich den Hörer so weit weghalten, weil sie mich so zusammengeschrien haben. Ne? Weil die haben es einfach nicht verstanden. Ne? Und deswegen ist es ganz normal, wenn wir mit Jesus gehen, dann kommt Druck. Dann kommt auch Verfolgung. Ja, aber wir brauchen davor keine Angst zu haben, weil Jesus ist in allem genug. Und seine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist genug in allem. Lesen wir mal weiter, was jetzt hier steht. Die Sadduzäer, ne, die auf seiner Seite standen, die wurden eifersüchtig und sie beschlossen einzugreifen. So. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis bringen. Und das sehen wir immer wieder, da wo wirklich was ein Aufbruch ist, da kommt auch Druck, da kommt Verfolgung, da kommt vielleicht auch Verleumdung, ne, dass andere negativ reden. Und davon, die Apostel wussten genau, nee, die waren danach, die haben sich gefreut, ne, wo sie zum Beispiel auch krasse Sachen erlebt haben, ne, wie ausgepeitscht wurden, die haben sich gefreut, weil sie gesagt haben, Herr, du hast uns würdig erachtet. Und das ist übernatürlich, das können wir aus uns heraus nicht produzieren. Das ist übernatürlich. Und der Heilige Geist ist aber da. Und in dem Moment, wenn das ist, dann ist auch die Gnade dafür da. Na, wir müssen uns nicht, für morgen brauchen wir keine Gnade, wir brauchen für heute Gnade. Und wenn es soweit ist, dann wird auch Gott uns Gnade schenken. Und jetzt in Vers 19 steht auch, doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und er führte sie hinaus. Also auch darin, ich weiß jetzt nicht, welcher Punkt das war, ich glaube Punkt Nummer 8, auch darin wird Gottes übernatürliches Eingreifen auch sichtbar werden. Auch in Druck und in Verfolgungen. Wie war es bei Paulus? Seid ihr noch aufnahmefähig? Ja, cool. Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12. Außerdem ließ Gott ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Wowie! Die Leute nahmen sogar Schweißtücher und Schürzen. Hä? Schweißtücher? Okay. Und Schürzen, die er getragen hatte. Und wir müssen uns das mal vorstellen, okay, Paulus, der war ja Zeltmacher. In anderen Übersetzungen steht auch, dass er die Schweißtücher, die er bei der Arbeit getragen hatte. Also der war so krass bei der Arbeit, der war so voll einfach vom Heiligen Geist, hat wahrscheinlich in Sprachen gesungen und war einfach so mit Gott verbunden. Und das hat sich einfach auf diese Schweißtücher, hat sich die Gegenwart des Heiligen Geistes so krass ausgebreitet, dass was passiert ist, wir lesen es jetzt hier, die er getragen hatte. Und was machten sie? Sie legten diese Schweißtücher und die Schürzen, sie legten sie auf die Kranken und worauf die Krankheiten verschwanden und böse Geister ausfuhren. Krass, oder? Das ist doch einfach krass. Und ich hab da auch so was Cooles erlebt. Ich hatte der Judith mal zum Weihnachten bzw. Geburtstag, sie hatte am gleichen Tag Geburtstag wie Weihnachten, am 24. Da habe ich ihr einen Schaukelstuhl geschenkt. Einfach, wir hatten dann noch so ein Erker in der Wohnung und da war einfach noch leer und da haben wir überlegt, hey, ein Schaukelstuhl würde da richtig cool hinpassen. Und als der Schaukelstuhl dann da war, habe ich mich einfach so vorne dran oder neben dran gestellt und habe einfach diesen Schaukelstuhl gesegnet und habe gesagt, Herr, ich bete, dass wirklich, wenn die Judith sich da hinsetzt, dass einfach dein Friede da ist. Dass wirklich, oder auch andere Personen, die sich da in den Schaukelstuhl setzen, dass sie einfach eine Berührung mit dir haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich jetzt vom Wortlaut her genau gebetet habe, aber so in der Art einfach. Ne? Und dann war es so, dass wir einmal Männerabend hatten Wir waren dann bei uns zu Hause mit den Männern und das war auch eine ganz lustige Zeit. Jemand, der Lobpreis gemacht hat, der war an dem Tag krank. Das heißt, ich war dann da gesessen und habe dann da Piano gespielt und es war wirklich schief und schepp. Ne? Also es war wirklich jetzt nicht so ein Glory-Lobpreis. Ne? Also es war wirklich nicht schön. Aber Gott war da. Es war wirklich so, Gottes Gegenwart war wirklich so krass da und eine Person, die hat sich in den Schaukelstuhl gesetzt und hat einfach nur Gott gepriesen, hat einfach nur ihn angebetet, hat gesagt, Herr, du bist gut und alle, ne? Wir haben da ein Lied einfach gesungen und danach gibt die Person ein Zeugnis und sagt, als ich da im Schaukelstuhl war, war es so, dass der Heilige Geist auf mich kam und es war dann so, dass er im Heiligen Geist getauft worden ist. Und er hat vorher die Taufe im Heiligen Geist nicht erlebt. Und ich fand es einfach so gewaltig. Ihn hat keiner die Hände aufgelegt oder ne, gebetet. Er war einfach hungrig und hat gesagt, Herr, ich möchte dir begegnen. Und Gott hat diesen Hunger einfach gesehen. Und wuff, und er wurde im Heiligen Geist getauft. Und ich fand es einfach so gewaltig. Und ich mag jetzt gar nicht so jetzt sagen, die neue Schaukelstuhllehre oder sonst was. Ne? Sondern es geht mir einfach nur um dieses, hey, die Gegenwart des Heiligen Geistes oder auch, dass Jesus in uns wohnt, das ist so ein kostbarer Schatz. Das ist so ein kostbarer Schatz, den wir hier in diesem zerbrechlichen Gefäß auch tragen. Und wir dürfen das nicht, diesen kostbaren Schatz dürfen wir niemals gegen irgendwas anderes eintauschen. Das muss wirklich unser, das ist das Allerkostbarste, was wir haben. Das ist diese Liebesbeziehung mit ihm. Alles andere verblasst, alles andere wird vergehen. Ne, alles andere wird vergehen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ne? Alles andere sonst wird vergehen. Aber es ist gut einfach, wirklich ja, diese Dinge zu kultivieren in uns. Und da mag ich euch Hunger machen. Was sagt Jesus dazu noch? Ich mache noch 2, 3 Bibelverse und dann wollen wir auch ja, einfach mal so eine Zeit nehmen, wo wir ihm einfach ganz neu auch begegnen. In Johannes 7, Vers 38 bis 39 heißt es, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also, hier macht Jesus einen Vergleich. Er vergleicht den Heiligen Geist mit was? Genau, mit Wasser, mit Strömen lebendigen Wassers. Und ich muss sagen, ich finde es auch so cool, weil dieses manchmal dieses Wohnen, Gott wohnt in uns, manchmal denkt man da so statisch. Ne, dass, ja, okay, er wohnt einfach hier in uns. Aber wenn man das mal als Wasser sieht, dann ist es ja so, ja, Wasser, was die ganze Zeit hier drinne ist, das wird ja irgendwann stinkig. Stimmt's? Ne, Wasser, was irgendwo drinne steht, das wird irgendwann stinken. Ne, das merkt man allein manchmal bei dem Leitungswasser. Wenn man das 2 Tage stehen lässt, also dann schmeckt es ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Ne? Und so ist es auch mit allen anderen Wassern. Ja? Und deswegen, da ist was Dynamisches drin. Weil Gott möchte durch uns, durch jeden Einzelnen von uns, möchte er fließen. Möchte wirklich fließen. Und das ist sowas, so ein krasses Vorrecht, dass Gott uns zerbrechliche Gefäße erwählt hat. Dass er sagt, hey, ich möchte durch dich fließen. Ich möchte durch dich fließen in dein Umfeld. In deine Familie, in deine Nachbarschaft, auf deinen Arbeitsplatz, wo auch immer du hingehst, in den Supermarkt. Ich möchte durch dich dahin fließen. Und das ist so stark. Und Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 3 bis 5, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Also es kommt nicht darauf an, wie wir uns da drinnen fühlen. Ne, da kann man in Schwachheit sein. Ne? Oder wenn man dann sagt, oh ja, ich bete für dich, ich weiß noch, oh, wie ich da manchmal so aufgeregt war, ja, aber das brauchen wir gar nicht, das ist egal, selbst wenn wir da zittern, das ist nicht das Wichtige, sondern Gott wird sich gerade in deiner Schwachheit verherrlichen und auch in meiner, Halleluja. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, also nicht hier oben, klong, 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 nicht hier oben in überredenden Worten der Weisheit, sondern wie? In der Weisung des Geistes. Und der Kraft. Warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Weil das ist eins, das ist wirklich so sicher, wenn du und ich, das weiß ich auch, wo ich Gottes, sag ich mal, diesen Strom Gottes erlebt hat, wo Gott mein Herz getröstet hat, wo er mein Herz geheilt hat, wo er mein Herz wiederhergestellt hat, da weiß ich genau, wow, ich habe Gottes Kraft erlebt. Ich habe Gottes Kraft erlebt und dann können vielleicht Leute sagen, ja, aber das mit Jesus ist so blöd. Ja, das ist dann total egal, weil du hast beweist eins, du hast Gottes Kraft erlebt und diese Kraft ist in dir und diese Kraft fließt auch durch dich. Und dann ist es egal, ne? Es geht nicht hier oben darum, sondern unser Glaube, der ist darauf gegründet, ne? Hier steht es ja nochmal, dass unser Glaube auf Gottes Kraft beruht. Dass wir wirklich wissen, wow, und diese Kraft, diese innewohnende Kraft, das hatte Herbert ja auch immer wieder gesagt, diese Dynamitkraft, Dynamis, diese Dynamitkraft ist in mir. Ob ich mich gut fühle oder nicht. Ne, ob ich jetzt wie beim Verkehrspolizist. Wenn der Verkehrspolizist, dem geht es ganz schlecht. Ne, wenn er so macht, dann müssen trotzdem die Autos nach da fahren. Wenn er so macht, dann müssen die Autos trotzdem nach da fahren. Selbst wenn er jetzt total Durchfall und alles mögliche andere in seinem Körper hat, das ist total egal. Ne, es ist wirklich egal, warum, weil diese Autorität ist in ihm und durch diese Dienstmarke ist diese Autorität ihm gegeben. Und genauso dir. Du bist Tochter oder Sohn Gottes. Ne, du bist eine Tochter Gottes. Wie krass ist das denn, ein Sohn Gottes? Das heißt, du hast hier Autorität bekommen, nicht wegen dem, was du getan hast oder was ich getan habe. Wir haben viel Schrott im Leben gemacht, ja? Aber wegen dem, was Jesus getan hat, deswegen haben wir diese Autorität. Und deswegen gehen wir jetzt auch nicht in Ruben-Namen oder in Rubens-Namen, sage ich, du musst jetzt weichen, ja, dann wird der Teufel sich ins Fäustchen landen, sagt er, ach, das ist doch ein Witz, oder jetzt in deinem Namen, ne? Ich mag jetzt nicht die ganzen Namen erwähnen, aber wenn du sagst, in dem Namen von Jesus, weil ich weiß, hey, mit mir, in mir wohnt jemand, der ist viel, viel stärker, haha. Und deswegen kann ich sagen, so, und du musst jetzt weichen, und du musst jetzt gehen aus meinem Leben, und tschüss, ne? Und dann. Und es macht doch Spaß, ne, dass du dann weißt, hey, genau, weil ich weiß eins, ich bin ein Tempel Gottes, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes und das gehört zu mir, das ist mein Erbe. Wie geht's weiter? Dann machen wir nochmal kurz so den Bogen, um das mal so auch so zu schließen, von 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, aber, und das ist auch das, was Gott jetzt nicht nur Israel, sondern allen Nationen zuspricht, wo er sagt, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Ihr seid diese Priester. Nicht da, ah ja, da vorne ist da einer oder der hat Jesus erlebt. Nee, jeder einzelne von uns. Wir sind Priester. Ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch, ne, jeden einzelnen von uns, er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wie unübertrefflich unser wunderbarer Gott ist. Dafür sind wir gemacht. Ne, davon zu erzählen und auch zu erzählen, warum Gott möchte nicht nur hier bei uns, ne, bei jedem Einzelnen von uns wohnen, sondern er möchte, dass sein Haus groß wird. Ne, eines Tages, ne, das sehen wir auch in der Offenbarung, da wird Gott hier auf dieser Erde wirklich für alles sichtbar auch wohnen und das ist gewaltig. Und dann natürlich später dann auch noch auf der neuen Erde und das wird gewaltig sein. Und ich freue mich schon total darauf. Ich würde es jetzt aber mal dabei bis so belassen. Und ich mag dich jetzt einfach einladen, so nochmal als Zusammenfassung auch, Gottes Traum, das haben wir heute so gehört, das ist wirklich bei uns Menschen zu wohnen und nicht nur bei uns Menschen, sondern in uns Menschen zu wohnen und einfach bei uns zu sein. Diese Freundschaft mit uns. Und je nachdem, wo du heute stehst, ich sage es mal auch, falls welche im Internet auch mit dabei sind oder auch hier welche da sind, die Jesus jetzt noch nicht so kennen. Der erste Schritt, wie Gottes Gegenwart, also sprich seine Präsenz, ne, dass er da ist, hier in unser Herz kommt, ist, dass wir Jesus einladen. Ne, dass wir sagen, Jesus, ich kehre um von meinem alten Leben und ich nehme dich auf in mein Leben. Und dann kommt Jesus und er macht Wohnung hier drin und macht deinen Geist neu. Und dann ist es so, dass er dich dann auch noch erfüllen mag mit dem Heiligen Geist. Und dann, ab da ist es, dass wir dann lernen, okay, Heiliger Geist, Herr, wo fließt du denn? Wo ist das, was dir wohlgefällig ist, was du gut findest? Ne? Und dann lernen wir das. Und das ist auch so der zweite Schritt. Gott möchte dann in die Bereiche deines Lebens wirklich hineinfließen. Sei es jetzt, vielleicht wo früher Enttäuschungen waren, er möchte da hineinfließen und dir neu dich ermutigen. Und sagen, hey, komm an meine Hand, wir gehen jetzt diese Schritte. oder wo vielleicht auch körperliche Krankheiten sind. Ne, da möchte er auch hineinfließen, ne, möchte er hineinfließen und diese Dinge heilen und wiederherstellen. Und was ich auch noch so ganz stark empfunden habe, ist einfach, dass Gott uns wirklich auch ruft, dass wir diese Gegenwart nicht nur für uns bewahren, sondern er hat einen Traum, er hat eine Sehnsucht, dass die, ja, wo zum Beispiel ausgestoßen sind, wo Menschen, die einfach einsam sind, Gott hat eine Sehnsucht. Er fragt dich, möchtest du mich zu diesen Menschen tragen? Möchtest du mich, ne, du als Wohnort Gottes, möchtest du mich zu diesen Menschen tragen, dass ich zu diesen Menschen fließen kann? Egal was es ist, ne, wir können ihm unsere Augen zur Verfügung stellen, unsere Ohren, unseren Mund. Ne, wir können andere Menschen ermutigen, wir können hier unsere Füße ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, du wohnst in mir und ich trage jetzt diese Freude einfach vielleicht in eine Situation, die freudlos ist. Oder ich bin ein Ermutiger für andere. Ich bin vielleicht für andere da, die jetzt gerade einsam sind. Oder ich bete einfach für Leute, die jetzt gerade in Krankheit oder anderen Dingen einfach, die es gerade schwer haben. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und das ist so gewaltig. Genau. Und jetzt würde ich sagen, dass wir einfach uns die Zeit nehmen, einfach so, vor Gott zu kommen und wirklich zu sagen, Herr, du darfst mich einfach erfüllen. Du darfst in alle Bereiche auch hineinfließen. Vielleicht auch Bereiche, wo man wie innerlich zugemacht hat. Du darfst da reinfließen, dass wirklich diese Güte Gottes, die immer wieder so uns umwirbt. Und du darfst mich als Wohnort wirklich komplett auch in die Seele hineinfließen oder auch in den Körper, dass da hineinfließen und mich einfach auch lernen, das finde ich immer so stark, der Heilige Geist möchte uns wirklich lernen, was ist das, was dem Vater wohlgefällt. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh ja. Und Herr, ich danke dir, wir geben dir Raum. Wir geben dir Raum in unseren Herzen. Machen unsere Herzen auf für dich.